zu der heutigen Sendung, sagt Ihnen allen Andrea Marti. Auf dem Schreibtisch vom heiligen Papst Johannes Paul II. Ist ein einziges Bild gestanden, und zwar das von der heiligen Jungfrau von Guadeloupe. Der Papst Johannes Paul II. Schreibt in seiner Autobiografie, dass der mexikanische Wallfahrtsort Guadeloupe eine entscheidende Rolle in seinem Pontifikat gespielt hat. Die erste apostolische Reise ist nach Guadeloupe gegangen. Das war im Jahr 1979. Und heute berichtet der Paul Bade über den grössten Wallfahrtsort der Welt, wo jährlich über 20 Millionen Pilgerbesucher hingehen. Und der Paul Bade ist Journalist, Buchautor, Historiker und Experte, vor allem auch in Bezug auf das Marienheiligtum in Mexiko. Und so möchte ich den Herr Bade ganz herzlich willkommen heißen, und ich freue mich auf dieses Gespräch mit Ihnen.
Grüß Gott, Frau Marti, ich freue mich auch auf das Gespräch.
Herr Bade, Sie kommen soeben von einer Reise aus dem Heiligen Land zurück. Können Sie uns einige Gedanken mit auf den Weg geben?
Ja, sehr gern. Ich komme zurück im Grunde an der Hand der Mutter Gottes, die mich dahin geführt hat, weil seit ich angefangen habe, wie die Mutter Gottes von Guadeloupe, seit ich sie kennengelernt habe, kann man fast sagen, hat sie mich in die Hand genommen und hat mich doch an verschiedene Orte geführt. Und das erste war Mexiko. Ich habe zum ersten Mal von ihr gehört, 1999 in der Osterwoche in Medjugorje. Da hat die Christina Moosbrugger, die vielleicht manchen Hörern bekannt ist, hat mir zum ersten Mal davon erzählt, von diesem Marienheiligtum in Guadeloupe. Und ich war damals 51 Jahre alt, ich war katholisch, ich dachte, das darf nicht. Ich hatte aus der Entfernung hatte ich von Guadeloupe gehört. Ich wusste irgendein indianisches Marienheiligtum nur, dass das kein marianisches Marienheiligtum ist, sondern ein Heiligtum der ganzen Welt, dass es eine reale Begegnung war, dass das eine umstürzende Erscheinung war im Jahr 1582. Ich hatte das alles noch nicht gehört. Kurz und gut, an einem Abend, an einem sehr verregnenden Abend in Medjugorje, als wir gar nicht rausgehen konnten, ich war pitschnass mit meinem Sohn, ich war auf dem Kreuzberg runtergekommen, wir waren also nass wie zwei Dackel und hatten uns gewärmt in einem kleinen, einfachen Pilgerhotel in Medjugorje. Und da habe ich Christina Moosbrugger und ihre Eltern kennengelernt und sie erzählte davon. Aber wenn ich sage, dass sie davon erzählte, dann stimmt es nicht ganz. Im Grunde hat sie es fast getanzt. Sie hat gezwitschert wie ein Vogel. Sie war so begeistert und ich war so begeistert von ihrer Darstellung. Und ich dachte, das darf doch nicht wahr sein, dass es sowas gibt. Ich habe nie davon gehört. Ich kannte Lourdes, Fatima, meine Mutter und überhaupt aus Europa. Und dass diese ungeheuer schöne Geschichte, dass sie wahr sein sollte und dass ich noch nie davon gehört habe, ich konnte es gar nicht fassen. Kurz und gut, ich kam zurück aus Medjugorje und fuhr zu meinem Chef. Ich war damals bei der Frankfurter Allgemeinen Magazin. Und sage ihm, pass auf, lieber Thomas, Thomas Schröder, so hieß mein Chef damals, ich habe hier eine Geschichte, die müssen wir bringen im Jahr 2000, wir müssen was Besonderes bringen zum Jahresende. Also das heilige Jahr fängt jetzt an, das Jubiläumsjahr 2000 ist eine magische Zahl. Da können wir nicht irgendwas bringen, da müssen wir etwas ganz Besonderes auftrumpfen und auftauchen in dem Magazin. Wir müssen die Konkurrenz blass aussehen lassen. Und hier habe ich eine Geschichte und habe angefangen, ihm die zu erzählen. Und habe ihm dann ein Bild gezeigt, habe gesagt, schau mal, was denkst du, was das für ein Bild ist? Es hat ein Foto gesagt, so, ja, vielleicht eine Renaissance-Malerei. Und dann sage ich, ja, sehr schön gesehen. Pass auf, ich erzähle dir jetzt die ganze Geschichte. Am Schluss des Essens sagt er, pass auf, Paul, mach auch keinen Quatsch, du fährst dahin. Und drei Tage später kam ein Anruf von meinem Chef und wir waren noch befreundet, ich wollte mit dem Witz anfangen. Ich sagte, pass auf, Paul, sagt er, warte mit dem Witz, ich muss jetzt erst was anderes sagen, dann kannst du danach ganz den Witz erzählen. Also, was ich dir sagen muss, du bist gefeuert. Der Laden wird dicht gemacht. Und jetzt kannst du deinen Witz erzählen. Und ich dachte, naja, also, mich hat es gar nicht, ich will nicht sagen überrascht, es war natürlich eine, mit 51 Jahren, wenn man da gefeuert ist und man ist überqualifiziert und ich dachte, aber ich hatte überhaupt keine Sorge, gar nichts. als hätte da schon die Geschichte der Mutter Gottes angefangen. Ich war eigentlich fast heiter. 3 Tage später kam ein Anruf von dem Sekretariat aus Frankfurt, in der Frankfurter Gemeinde, die sollte das Ticket zurückschicken. Dann habe ich mir gesagt, nein, das Ticket schicke ich nicht zurück. Dieses Ticket bezahle ich jetzt selber. Diese Reise mache ich auf jeden Fall, auf die eigenen Kosten. Ich mache jetzt gerne einen Artikel, ich schreibe ein Buch darüber. Als Vater von 5 Kindern, gefeuert mit 51 Jahren, und das ist eigentlich kein Grund zur Heiterkeit, aber ich war heiter. Und dann bin ich nach Mexiko gefahren und war so überwältigt von dieser Begegnung, hatte vorher schon einiges gelesen. Und dann kam ich zurück aus Mexiko, überaus erfüllt davon. 1999 war ich in Medjugorje zum ersten Mal eingetaucht in einen See des Rosenkranzes. Für mich ist, ich sehe Medjugorje immer als ein großes Tal, wo Beten wie Atmen ist. Alle Pilger wissen das. Auf der einen Seite, man geht durch die kleinen Wege, dann kommt dann von einem Weg kommt eine Gruppe runter, die betet in Rosenkranz auf Kroatisch, von der anderen Seite kommt eine Gruppe aus Holland, die betet sie auf Holländisch und so weiter. Das hatte mich, das war vielleicht das Entscheidende, dass ich, seit ich in Medjugorje gewesen war, hatte ich so eine Lust auf den Rosenkranz bekommen. Man muss wirklich sagen, eine richtige Lust auf den Rosenkranz. Also nicht nur, dass ich dachte, das ist eine Pflicht oder so, irgendetwas Sauberes, was man machen muss, sondern einfach, es war für mich das schönste und süßeste Gebet der Welt geworden, in dem wir sie damals immer gebetet haben, seit der Osterwoche 99. Und so war es auch jetzt schon mit dieser Reise nach Guadalupe. Natürlich hatte ich da einen Rosenkranz gebetet. Manchmal war ich ganz allein, einfach 20 Stunden lang davor wurden gebracht und hatte in der einen Hand ein Fernglas, unten direkt vor dem Bild von Guadalupe, in der anderen Hand einen Rosenkranz und war eigentlich nur beglückt. Und kam zurück. Und dann kam ein Anruf an aus Berlin, ob ich nicht mal nach Berlin kommen könnte, zur Redaktion der Welt. Da war inzwischen ein alter Kollege von mir, ein jüngerer Kollege, den ich Jahre vorher kennengelernt hatte aus der FAZ, war der Chef der Welt geworden und er möchte mich gerne mit mir sprechen. Und ich dachte, ich hatte damals gerade in diesem Sommer ein Buch veröffentlicht über die himmlische Stadt, über das himmlische Jerusalem. Dann hatte ihm das geschickt gehabt. Ich dachte, ja, das ist ja schön, dass der will was darüber machen. Und das war auch mein Wunsch gewesen. Wenn man ein Buch schreibt, wünscht man ja, dass es besprochen wird. Und ich dachte, das wäre in diesem Zusammenhang. Und wir hatten uns getroffen in Berlin, verabredet. Und sagte, wie geht's, wie steht es, ist auch ganz gut. Und dann sagte er immer, magst du nicht zu uns kommen? Und zur Welt, was in sich schon, wie gesagt, ich war, wenn man so will, ich war gekündigt, ich stand auf der Straße, ich war arbeitslos, aber ich sagte, nein, ich habe ein Buch im Kopf und das möchte ich gerne schreiben, jetzt habe ich endlich Zeit dafür und es wird schon. Und dann sagte er mir, aber immer, komm doch zu uns, er kannte mich, wie gesagt, er war ein sehr viel jüngerer Kollege und hatte die Sachen gerne gelesen, die ich früher geschrieben hatte, ich sagte, komm doch. Und magst du nicht nach London oder Paris? Nein, im Himmels Willen, die Städte sind immer viel zu groß und die kenne ich. Und sagte, was können Sie denn vorstellen, was dich reizen würde? Dann sagte ich, Jerusalem. Dann sagte okay, abgemacht. Er gab mir die Hand, ließ 2 Gläser Wein kommen und es war klar, ich ging nach Jerusalem. Ich lebe heute in Rom, wie Sie wissen, aber Jerusalem, zwar, ich will nicht sagen out of this world, aber es ist die Hauptstadt der Welt, wo unser Herr gefoltert und gekreuzigt wurde und wo er wieder auferstanden ist, also es war eigentlich unfassbar. Und ich fuhr zurück und habe meiner Frau das erzählt, sie konnte es kaum glauben. Da haben wir bald eine Wohnung gesucht in Jerusalem, sind wir nach Jerusalem geflogen, um da eine Wohnung für uns zu suchen mit unserer jüngsten Tochter. Und am ersten Abend sind wir dann gefahren von dem Hotel, in dem wir lebten, in die Zionsabtei, in die Maria Dormition Abbey. Die Basilika der entschlafenen Mariens, weil das jetzt von deutschen Benediktinern ist sie bewohnt, eine benediktinische Abtei. Wir gingen dann runter in die Krypta, wo der Tradition nach Maria entschlafen ist in Jerusalem. Und ich schaue hin und dachte, ich traue meine Augen nicht, aber da ein großes Mosaik der Mutter Gottes von Guadalupe, geschenkt von der mexikanischen Nation. Und da dachte ich, naja, na servus. Das war, als würde sie mir ein Auge kneifen, dass nicht das Kommando übernommen hat. Maria übernimmt ja nie das Kommando, aber dass sie dabei war, das ist nicht nur ein Weg war für uns beide und für mein Privatvergnügen, meine private Arbeit, sondern dass sie das ein höherer Auftrag war. Also ein Auftrag war, der die bisherige Arbeit gesprengt hat oder den Rahmen der Arbeit gesprengt hat. Und dann hat mir sehr rasch eine Wohnung gefunden, kurz vor dem Damaskustor, die uns passte wie ein Handschuh. Und es war Wunder. Ja, und dann war ich am 1. Januar 2002 war ich Angestellter bei der Welt und war dann Korrespondent in Jerusalem. Und wir fuhren nach Jerusalem. Und wir fuhren eben nicht nur nach Jerusalem, sondern das war auch die Heimat der Mutter Gottes. Das ist uns so schnell klar geworden. Das war eben, ich sage schon, Maria Entschlafung. Das war aber auch der Ort, wo sie gewohnt hat. Ich schaute auf die Hügelkette, die sie gesehen hatte, diese Silhouetten. Ich habe da an der Stelle gestanden, wo sie unter dem Kreuz stand und war da jeden zweiten Morgen. Es war eigentlich mehr, als der Verstand fassen konnte. Und dann brach schnell die Intifada aus. Die Intifada bedeutet dann zweierlei. Einerseits natürlich eine Katastrophe für das Land. Andererseits kamen dann keine Touristen und keine Pilger mehr ins Land, was für das Land furchtbar war. Aber für mich, wie gesagt, ich wohnte 2 Minuten vom Damaskustor entfernt, war es ein ungeheurer Segen, weil die Stadt innen drin war friedlich wie nie zuvor. Es war kein Betrieb mehr da. Und jeden Morgen, manchmal wurde ich morgens wach vom Vogelgezwitscher und trat auf die Straßen raus und schaue in den blauen Himmel und musste mich kneifen. Ich dachte, ich bin jetzt ein Bürger Jerusalems, war nicht nur Besucher. Und schaut in den Himmel, der sich seit der Zeit der Propheten nie verändert hatte, auch nicht seit der Zeit der Mutter Gottes und seit der Zeit unseres Herrn. Und dann wusste ich auch nichts Besseres zu tun, als schnell zur Grabeskirche zu gehen. Das war weniger als ein Rosenkranz der Weg dahin und war sehr, sehr viel da in der Grabeskirche. Also wie gesagt, eine knappe Rosenkranzlänge. Und dann, ich hatte natürlich sehr viel zu tun, das war ein ganz anderer Beruf, den ich da ausfüllen müsste. Plötzlich war ich Korrespondent, also mit dem Tagesjournalismus musste viele Berichte schreiben, die politische Entwicklung. Ich hatte vorher was ganz anderes gemacht, ich hatte vorher nur große Reportagen geschrieben. Plötzlich war alles ganz anders geworden. Ich hatte auch trotzdem viel Zeit und habe da einen Domitian Abbey, Domitio, einen alten deutschen Pater kennengelernt aus Südtirol, der als Virgil Pixner geboren war und der also nach Jerusalem kam und also eingebürgert wurde. Das hatte der Beamte nicht verstanden. Virgil hat ihn dann Bargil genannt, Sohn der Freude, und das war er wirklich. Und mit ihm war ich da, ich war im Grunde sein letzter Freund geworden, der war damals schon um die 80, kurz vor 80. Und dann habe ich habe ihn oft getroffen, weil er sich auskannte, wie ganz weiter über das Heilige Land. Und dann habe ich ihn eines Tages gefragt, ob ich mit ihm nicht mal alle Städten des Rosenkranzes nachgehen könnte. Also damals gab es 3 Rosenkränze, das heißt mal 5, die 15 Geheimnisse. Und er war einverstanden und dann habe ich ihn gefragt, ob ich ihn dazu interviewen könnte. Das haben wir dann gemacht. Das haben wir dann gemacht und daraus ist dann viel später, als ich schon wieder weg war aus Jerusalem, als ich nach Rom geschickt wurde, habe ich aus diesen Aufzeichnungen mit anderen Ereignissen, Erlebnissen, habe ich dann ein Buch geschrieben, das heißt Heiliges Land, auf dem Königsweg aller Pilgerreisen. Das gibt es jetzt noch, also gerade ist in Polen erschienen. Das ist eine Entdeckung des Heiligen Landes anhand der 20 Geheimnisse des Rosenkranzes. Weil im Jahr 2002 hatte Papst der heilige Johannes Paul II. Hatte dann ja noch den lichtreichen Rosenkranz hinzugefügt. Das heißt, es kamen noch 5 Geheimnisse dazu. Und darüber habe ich ein Buch geschrieben, was, ich kann nicht sagen, mein Liebstes, wissen, wie es ist mit Kindern, die haben alle gleich lieb, aber es ist mir trotzdem sehr nah, dieses Buch. Und auf den Spuren, also 20 Geheimnisse, 20 Kapitel über die 20 Geheimnisse des Rosenkranzes, jeweils an den Orten, das heißt am Golgotha, auf dem Tabor, in Galiläa, am Jordan, im Abendmahlsaal. Also wovon wir eben im Rosenkranz sprechen, wo wir dauernd Jesus von verschiedenen Augen, von verschiedenen Seiten anschauen. Papst Johannes Paul II. Sagt, wir schauen im Rosenkranz mit den Augen der Mutter auf ihn. Also der Rosenkranz ist im Grunde das klassische Gebet der christlichen Volksfrömmigkeit, aber noch etwas. ist das Gebet der Inkarnation. Wir schauen immer nur auf den menschgewordenen Gott mit den Augen der Mutter. Während die Psalmen, die auch wunderschön sind, das sind die Gebete, die Jesus und Maria gebetet haben, und die in allen Klöstern jeden Morgen gebetet werden und jeden Abend und jeden Mittag. Und die hatten wir auch in Jerusalem mitgebetet mit den Mönchen der Benediktinerabtei, der Mission Abbey. Das sind die Gebete Christi und Mariens. Aber der Rosenkranz ist eben das neutestamentliche Gebet, muss man sagen. Das ist ein ganz anderes Gebet. Das wäre ein eigenes, wie gesagt, das würde diese Sendung jetzt sprengen. Ich habe ja ein Buch darüber geschrieben. Aber was jetzt interessant ist, warum es weitergeht, warum ich ja gerade aus Jerusalem zurückkomme. Mittlerweile bin ich 66 und bin pensioniert bei der Welt. Und danach kam auf fast ebenso geheimnisvolle Weise kam der Sender EWTN auf mich zu, ob ich nicht Korrespondent für sie werden könnte. EWTN ist von der Mother Angelica in Amerika gegründet worden, das heißt Eternal Word Television Network, also das Fernsehnetzwerk des ewigen Wortes. Und für diesen Sender, für den ich jetzt arbeite, hier in Rom, mit 2 Sendungen im Monat, haben wir jetzt angefangen, dass wir den Rosenkranz, dass wir eine Serie von Filmen über den Rosenkranz machen. Anhand der einzelnen Geheimnisse. Auch anhand der, ich meine, das hat sich alles sehr natürlich ergeben, auch anhand, vor allem anhand der Mutter Gottes, jetzt auch anhand der verschiedenen Päpste von Johannes Paul II., der im Grunde der Patron davon ist, auch von Benedikt XVI., der den Rosenkranz ja auch immer jeden Tag gebetet hat und gebetet, und auch von Papst Franziskus, der vor kurzem sagte, der Rosenkranz ist eine Schule des Glaubens und des Gebets. Und da bin ich sehr fest und überzeugt. Vor ein paar Tagen hat er gesagt, so, er sagt immer wieder, man, die Eltern sollen den Kindern das Kreuzzeichen beibringen. Das sind die ganz einfachen Sachen. Dass der Glaube wieder von unten anfängt, dass ja alles verloren gegangen ist. Aber wir wollen nicht klagen, weil es ist ja alles da. Also alles ist nicht, aus der Welt, sondern alles, was verloren gegangen ist, kann man auch wiederfinden. Und der Rosenkranz ist dieses Gebet. Und so komme ich gerade von der ersten Projektreise zurück, wo ich mit Martin und Irene Roth, weil er von EWTN war, 10 Tage lang. Im Mai fahren wir nochmal hin und dann fangen wir an, den Film einzutüten. Was ich jetzt natürlich machen muss, was auch für mich ganz neu ist, bisher war ich ein Autor und ein Reporter und ein Schreiber und jetzt muss eben der Rosenkranz muss mit Bildern geschrieben werden. Wie gesagt, ich kenne das Land und hat immer schon Fotos gemacht, hat mir immer schon Bilder eingeprägt und habe auch schon Bilder beschrieben, aber jetzt fangen wir an, wie soll ich sagen, das Buch in Hieroglyphen zu besetzen, in modernen Hieroglyphen, die das Fernsehen sind, mit wunderbaren Bildern. Und da sind mir jetzt die letzten Tage schon wieder, 10 Tage schon wieder unendlich viele neue Bilder in die Augen gesprungen. Und wir haben jetzt auch wieder Gelebende in der Mission Abbey, direkt Schulter an Schulter neben dem Abendmahlsaal, wo Maria dabei war, über dem Ort, wo sie gestorben ist, wie gesagt, im Abendmahlsaal, aber auch das Pfingstfest, also es war ganz und gar marianisch. Da, an diesem Ort, habe ich auch das Buch über die Mutter Gottes von Guadalupe zu Ende geschrieben, vor zehn Jahren, kann man sagen. Ich hatte es nicht zu Ende bekommen in der Zeit, als ich in Jerusalem gelebt hatte, aber sondern später, dann bin ich zurückgekommen, habe es da zu Ende geschrieben, in der Mission Abbey. Und da habe ich gerade im letzten Jahr ein neues Buch geschrieben, wieder in der Mission Abbey im Mai, nachdem wir direkt nach meiner Pensionierung bin ich nochmal hingefahren, habe ein neues Buch geschrieben, das heißt Raphael, über einen Erzengel in Menschengestalt. Da habe ich über den Menschen geschrieben, der das Ganze eigentlich in Bewegung gesetzt hat, die ganze Entdeckung. Ich bin überzeugt davon, dass das Rosenkranzbuch, dass das Buch über die Mutter Gottes also ein großes Buch ist, auch das Buch über das Heilige Land, über den Rosenkranz ein großes Buch. Nicht, weil es jetzt meine Erfindung ist, weil es ist ja alles andere als meine Erfindung, sondern weil es vom Himmel selbst kommt. Das ist ja nicht in meiner Hand, sondern das sind Geschenke des Himmels, die ich bekommen habe und die ich gerade weitergebe. Und darum ist auch dieses Raphael-Buch, um zu zeigen, auf welch verschlungenen Wegen es dazu gekommen ist, dass er überhaupt bereit war, nach Israel zu gehen und nach Jerusalem zu gehen, weil normalerweise kann man das ja nicht, aber hier war eine Situation entstanden, indem ich auch wieder frei gemacht hat. Normalerweise, wenn man 51 ist und das Vater von 5 Kindern, kann man sich nicht einfach aufmachen und das Land verlassen. Aber dieser Raphael hat das auf eine ganz eigene Weise, war er nicht der Schutzpatron, wirklich ein Engel, der mich schon Jahre vorher in die Hand genommen hat, ohne dass ich es überhaupt wusste. Und das ist jetzt die Lage. Und jetzt sind wir gerade, also ich bin gerade ganz, darum rede ich auch wie ein Wasserfall, weil ich immer noch ganz voll und beglückt bin von dem, was wir gerade erfahren haben. Und als letztes, das wissen Ihre Hörer, vielleicht manche Hörer vielleicht auch, weil der Weg hat ja nicht aufgehört und der geht immer weiter. Wie gesagt, jetzt sind wir, waren wieder im Heiligen Land, in Jerusalem und am See Genezareth. Aber kurz nachdem ich zurückkam aus dem Heiligen Land, bin ich noch genauso weit. Und als das Buch, mit dem Mutter Gottes von Guadalupe, als das erste Exemplar in meiner Hand war, als mir zugeschickt wurde aus Deutschland, ich hatte es morgens in der Post und mache es auf, habe ich natürlich die Freude wie bei einem Baby, ein neues. An dem gleichen Abend fing eine andere Geschichte an. Da wurde ich eingeladen hier zu einem Vortrag über das Volto Santo von Manopello, über das Gesicht Gottes, das Unsichtbare, das sichtbare Gesicht des unsichtbaren Gottes, was hier in den Abruzzen verehrt wird, die dann vielleicht zur größten Entdeckung meines Lebens geworden ist. Aber, wie ich sagte schon, immer an der Hand der Mutter Gottes. Das war jetzt keine, nichts, was ich mir vorgenommen hatte. Meine Pläne waren immer ganz anders, aber die Mutter Gottes hat dann doch sehr sanft und sehr, aber sehr bestimmt, die wusste, wo ich hin sollte. Jetzt bin ich hier bei Ihnen.
Schön, danke vielmals, Herr Bade, für die schöne Einführung. Jetzt verstehen wir auch besser, wie Sie zu Guadalupe gekommen sind und nach Jerusalem. Und Sie wurden ja wunderbar geführt von unserer Mutter Gottes. Sie haben erwähnt, dass Sie in Medjugorje waren und die Seherin, die Gospa, hat ja mal die Mutter Gottes gefragt, wie unterscheidet sich die Botschaft von Medjugorje zu Guadalupe?
Christine Moosbrugger war der erste Mensch, der mir viel davon erzählt hat. Und auch dieses Zitat kenne ich eben von Christine Moosbrugger, dass eine Pilgerin oder ein Pilger hat an der Seherin gefragt, eine mexikanische Pilgerin hat an der Seherin gefragt, was ist denn mit Guadalupe? Und das hat dann, die Seherin hat dann der Mutter Gottes die Frage gestellt und da kam die Antwort, hier erscheine ich in Medjugorje, in Mexiko, da wohne ich. Und das ist natürlich so wahr, wie nur es so wahr sein kann. Das Schöne, ich bin also gerade in Jerusalem gefragt worden, weil es ist, nachdem das Volto Santo, was ich vor kurzem erwähnt hatte, eben das Gesicht Gottes und der Veronika-Schleier, das wahre Bild Gottes, im Grunde das Schweißtuch aus dem heiligen Grab in Jerusalem vom Morgen der Auferstehung, das war hier in Rom bis zum Jahr 1527. Dann ist im Sacco di Roma nicht gestohlen worden, sondern muss wohl sagen, in Sicherheit gebracht worden. Der Vatikan, das war damals in dieser Renaissance, auch in dieser wilden, aufgeregten Zeit um die Reformation, also gerade 1519 war die Reformation in Europa ausgebrochen, muss man ja sagen. Also Reformation ist ja ein Wort, das war also eine Kirchenspaltung, also eine Zeit riesiger Krisen. Wir sehen gerade, was es heißt, wenn sich Länder spalten, wenn sich Religionen spalten, welche Folgen das hat. Und das war damals aber in Rom nie gesagt worden, weil die Päpste dachten damals, das Bild bekommen wir zurück. Das ist unverkäuflich, das geht ja gar nicht anders, das wird zurückkommen. Aber es kam nicht zurück.
Was ist geschehen, als Amerika entdeckt wurde?
Da waren ja, ich sage hier, als hier das Bild verschwunden ist, 1527, 1531, und es wurde hier nie gesagt, 1531 erschien dann das Bild der Mutter Gottes in Mexiko. Das sage ich. Also, und es war manchmal, denke ich, der liebe Gott hat sehr viel Humor und seine Mutter natürlich auch, dass es dann vielleicht im Himmel noch die Überlegung gab, andererseits, es gab noch andere Sachen, dass sie sagt, okay, wenn das da so verschwiegen wird, dann komme ich, dann schicke ich das Bild meiner Mutter und lasse es nicht von ein paar Prälaten und vom Papst bewachen, sondern von der ganzen Nation. Und jetzt, wie ist dazu, also 1531. Dazu muss man sagen, 1492 war Kolumbus nach Amerika aufgebrochen. Auf drei Schiffen. Das erste Schiff hieß Santa Maria, das zweite hieß Pinta, das dritte hieß Ninja. Santa Maria ist klar, Pinta ist ein Name, aber es heißt auch Pintare, Pintar heißt malen. Also man kann den Satz so lesen, Santa Maria Pinta la Ninja, Ninja ist das Mädchen. Die Heilige die Mutter Gottes malt das Kind. So waren die drei Schiffe hintereinander, wenn man sie als Satz lesen würde. Das war 1492. Und dann ist Kolumbus auf eine Kultur gestoßen, die er überhaupt nicht im Kopf hatte. Darum nennen wir die Indianer noch Indianer, weil er dachte, er wäre nach Indien gekommen. Und dann haben sich die Dinge ungeheuer schnell überschlagen. 1519 ist ein Cortés aus Spanien an der Küste Mexikos gelandet. Vorher von 1592 bis 1492 bis 1519 hatten im Grunde keine der Inseln, die Einwohner hatten, diesen Clash of Civilizations, wie es auf Englisch heißt, diesen ungeheuren Kulturkampf, nicht Kulturkampf, sondern dieser Zusammenprall der Zivilisation überlebt. Die Indianer, muss man sich vor Augen halten, waren Steinzeitkulturen, manche höher, manche weniger tiefer, aber und die Spanier, das waren die Militärmacht in der alten Welt. Die hatten gerade in 800 Jahren Kämpfen hatten die das Joch des Islam, der islamischen Eroberer, abgeschüttelt. Also sie war keine Militärmacht, war damals stärker. Und diesen Zusammenprall der Kulturen sind damals die Indianervölker auf allen Inseln sind die zum Opfer gefallen. Und dann kam im Jahr 1519 kam Cortés. Da wohnten die Azteken und viele andere Völker, sagen wir jetzt mal nur Azteken. Und die waren eine Steinzeitkultur, aber eine Hochkultur. In ungeheuer schönen Städten, Tenochtitlan, die Hauptstadt. Also das kann man sich gar nicht, wird von den Berichten, in den Chroniken wird beschrieben, das wäre schöner als Venedig gewesen. Es lag in dem See mit Grachten und Kanälen und es muss also unendlich schön gewesen sein. Mit herrlichen Blumen. Allerdings auch mit einem grässlichen Opferkult. Die Pyramiden, die Tagen enthalten, die wieder wurden. Da wurden Kriege geführt, um an Opfer zu kommen, nicht um Länder zu gewinnen oder sonst was zu gewinnen, sondern der größte Gewinn waren für sie Opfer, denen das Herz bei lebendigem Leib herausgeschnitten wurde und den Göttern geopfert wurde. Das war für die Spanier natürlich unfassbar. Und dann haben die Spanier, die maximal 1500 waren, haben dann in 2 Jahren dieses Riesenreich zu Fall gebracht. Natürlich mit ihren Feuerwaffen, mit ihren Pferden, mit all dem, was die Azteken in große Entsetzen gestürzt hat. Also man kann sich kaum vorstellen, in 2 Jahren eine Handvoll von Europäern dieses Riesenreich zum Einsturz gebracht hat. Mit Heldenmut, muss man sagen, noch mit einem ungeheuren Abenteuertum. Also es kommen viele Faktoren zusammen, aber es waren vor allen Dingen, wie gesagt, die absolute Gipfel der Neuzeit aus Europa gegen eine Steinzeitkultur. Nach 2 Jahren waren das Aztekenreich besiegt. Die Spanier, das waren ja doch Christenmenschen, die hatten sich lange gegen die Musulmanen behauptet, hatten am Schluss darüber gewonnen, hatten Spanien wieder ganz christlich gemacht. Aber am Schluss, als die Azteken besiegt waren, war auch hier nicht das Problem. Es musste eine Begründung gefunden werden. Das kann man nicht einfach ein großes Volk niederwerfen. Das musste also auch legitimiert werden. Das musste begründet werden. Und dann fingen die Franziskaner an und auch die ganzen Orden, das Volk muss missioniert werden. Also dass es auch christlich gemacht werden, dass nicht nur die Tempel gestürzt werden und die von dem Opferkult abgebracht wurden, sondern dass denen auch der Glaube an die Menschwerdung Gottes beigebracht wurde. Aber es war vollkommen nutzlos. Indianer, die waren so nach den schrecklichen Katastrophen, die ihre Kultur untergegangen war, sie waren in den Abgrund gestürzt. Sie bekamen keine Kinder mehr, sie starben wie die Fliegen an den Krankheiten, die Spanier eingeschleppt hatten, wo die Spanier immun gegen waren, aber die Indianer überhaupt nicht. Es war und alle Versuche, die Indianer zu bekehren, waren vollkommen nutzlos. Und die Franziskaner hatten getan, was sie konnten. Sie hatten sich sogar die Zähne geschliffen, um die Laute des Nahuatl, der Indianersprache, besser nachsprechen zu können. Also sie hatten aber nur, es war nutzlos. Ich habe gesagt, der Anfang der Eroberung war 1519, 1521 war Mexiko besiegt. Und die nächsten 10 Jahre waren eine Katastrophe. Wie gesagt, die Frauen bekamen keine Kinder mehr. Das Land wurde fruchtlos. Die Frauen, weil die hatten jeden Lebenswillen verloren. Und die Missionsbemühungen waren auch eben genauso fruchtlos. Da kommen wir zu der Geschichte 1531. Da ging morgens einer der wenigen Indianer, die bekehrt worden waren von den Franziskanern, macht sich morgens in der Morgenfrühe auf zum Weg in die Kirche, der wollte zur Dammstraße nach Tenochtitlan auch reingehen, an dem See, der die Hauptstadt umgab.
Das war Juan Diego.
Das war ein indianischer Witwer von etwa 52 Jahren. Von folgendem, was ich jetzt erzähle, gibt es 2 Erzählstränge. Einer ist ein Bericht, der ist 100 Jahre später im Druck erschienen, Nican Mopahua, so ist es geschehen, das ist auch in Indianersprache ist er geschrieben. Und das andere ist ein Bilddokument. Das ist das Bild der Mutter Gottes von Guadalupe. Die Geschichte geht so, wie sie aufgeschrieben ist. Er kam morgens vorbei, am 18. Dezember 1531. Es wurde gerade eine Dämmerung. Plötzlich hörte er ein unendlich schönes Vogelzwitschern, gerade als die Sonne aufging. Und dann hörte er eine Stimme vom Hügel herab, die zu ihm rief: Juan, Juanito, komm doch mal hoch. Und er konnte es nicht fassen. Er dachte, was ist denn hier los? Ist das hier, bin ich hier in den Paradiesgarten eingetreten? Und dann oben, plötzlich stellt er hier, er geht den Berg hoch, die Sonne geht auf, die Blumen werden immer schöner und die Vögel werden immer zwitschern, immer herrlicher. Plötzlich hört alles auf und es steht für die Mutter Gottes, die hier vor ihm erscheint, wie eine Indianerin. Was Schöneres hat er nie gesehen, mit einem Mantel von Sternen umgeben. Und sie sagt, stellt sich ihm vor, sagt: Juan, ich bin die Mutter des Erlösers, ich bin die Mutter des lebendigen Gottes und ich bin hier, damit du deinem Volk den Glauben an den wahren Gott vermittelst. Und er sagt, das kann doch nicht wahr sein, bitte, ich bin doch nur ein armer Bauer. Ich bin in irgendeinem anderen klugen Bischof oder Missionar, ich kann doch gar nicht reden, ich kann gar nichts. Sagt er, nein, ich weiß, ich kann mir jeden suchen, aber ich habe eben dich erwählt und ich verkürze jetzt, und wie gesagt, der Text dauert etwa 3 Viertelstunden, wenn wir ihn ganz lesen, einen der schönsten Texte der Weltgeschichte, in Indianersprache geschrieben. Er geht also runter zum Bischof und sagt, hier ist die Mutter Gottes erschienen und sie will haben, dass wir draußen ein Heiligtum bauen. Ich verkürze es, er hat die Mutter Gottes dann 4-mal getroffen. Einmal hat er versucht, ihr auszuweichen, weil sein Bruder war krank geworden, sein Onkel war krank geworden, und dann wurde sie plötzlich den Weg versperrt, sagt, wo gehst du denn hin? Dann sagt sie, ja, ich bin zu meinem Onkel, und sagt sie, um meinen Onkel kümmere ich mich, um deinen Onkel kümmere ich mich schon, aber trotzdem, du hast ja einen Auftrag. Und dann sagt sie beim 4. Mal, der Bischof will ein Zeichen haben. Ich soll mir ein Zeichen schicken. Und dann lächelt sie und sagt, aha, ein Zeichen. Dann geh bitte auf den Hügel hoch, da oben wirst du kastilische Rosen finden, die pflückst du und die bringst du mir, und dann bekommt der Bischof sein Zeichen. Und er ging hoch, und es war ein Wintermorgen, da wachsen keine Rosen mehr in Mexiko, auch kastilische Rosen, er wusste gar nicht, was das heißen sollte, und sah da plötzlich die schönsten Blumen, die er jemals gesehen hatte. Dann hatte er eine Tilma, das ist, muss man sich vorstellen, nicht wie ein Poncho, sondern wie eine Decke, in die Indianer damals alles machen, aus ganz grobem Material. Und das war also Agarenfaser, das war wie so grob wie ein Kartoffelsack, nach 30 Jahren zerfiel der Stoff zu Staub normalerweise. Und die Indianer, die sich einwickeln nachts, die sie getragen haben als Mantel, die sie aber auch als Tasche benutzt haben, um was einzupacken. Und diesen Mantel knüpfte ich von den Schultern, pflückt die Rosen, legt sie in diesen Mantel, in diese Tilma hinein und geht zurück und den Hügel zurück zur Mutter Gottes. Die Mutter Gottes öffnet die Tilma, dieses Tuch, diesen Mantel, haucht die Blumen an und sagt, okay, lieber Juan, Juanito, bitte geh jetzt runter zum Bischof und bring ihm diese Blumen. Diese Blumen sollen das Zeichen sein. Er geht zum Bischof und sagt, ich habe das Zeichen. Und da war eine kleine Gruppe und ein Bischof versammelt. Und dann öffnet dann diese Tilma, das Tuch. Und da fallen die Rosen heraus. Und auf dem Tuch war dieses wunderschöne Bild der Mutter Gottes im Strahlenkranz vor der aufgehenden Sonne, in einem Sternenmantel, mit einem Büssers Obergewand, wie eine gotische Kathedrale, mit diesen Augen voller Barmherzigkeit. Dieses Bild ist in diesem Moment, als er die Tilma geöffnet hat, als die Rosen herabfielen, ist auf diesem ganz groben Tuch erschienen. Und es ist nicht nur erschienen wie ein Traum oder wie eine Wolke, die vorbeigeht an der Sonne, sondern ist auf diesem Tuch erschienen und ist seitdem nie mehr aus diesem Tuch verschwunden. Und dieses Tuch ist das Heiligtum, das Nationalheiligtum der Mexikaner. Es ist das Nationalheiligtum der ganzen lateinamerikanischen Welt, natürlich auch von Papst Franziskus. Es ist ein Tuch, das hängt seitdem, seit 1531 wird es in Mexico City verehrt. Und dieses Tuch ist seitdem, dieses ganze grobe Tuch, ist überhaupt nicht verrottet, sondern ist immer die Verfasstheit von Seide angenommen, ganz weicher Stoff. Und es dann in allen Farben schimmert es. Und auf dem Tuch, das ist x-mal untersucht worden, es gibt keine Farbe, es gibt gar nichts. Es ist ein absolutes Bildwunder, das nicht von Menschenhand gemacht ist. Das ist der Kern der Erscheinung der Mutter Gottes von Guadalupe.
Danke vielmals, Herr Bade, für diese ersten Ausführungen, die mein Herz berührt haben Heute spricht Paul Bade über die Mutter Gottes von Guadeloupe. Und wenn Sie mehr über dieses mexikanische Erscheinungsort, wo der größte Wallfahrtsort der Welt ist, wissen möchten, dann erfahren Sie mehr nach der Musikpause. Das ist das Lied, das sehr oft gewünscht wird, Virgin Morenita. Ich hoffe, dass ich das jetzt richtig ausgesprochen habe.
Ja.
Virgen milagrosa, Virgen morenita, te elevo mi cantar.
Son todos en el valle devotos de tu ruego. Son todos peregrinos, señora del lugar.
Son todos en el valle devotos de tu ruego.
Son todos peregrinos, señora del lugar.
Virgen morenita, India fue tu cuna, porque India tú naciste por la gracia de Dios.
Así somos esclavos de tu bondad divina,
así somos esclavos de tu infinito amor.
Así somos esclavos de tu bondad divina,
así somos esclavos de tu infinito amor.
Así será. Virgen mía, mereces el respeto y la veneración. Por eso yo te canto, te elevo mi plegaria y pido que escuches mi ruego, por favor.
Por eso yo te canto, te elevo mi plegaria y pido que escuches mi ruego, por favor.
Virgen morenita, señora del lugar,
tú gozas del respeto y cariño de tus hijos,
así los peregrinos te rezan en tu altar.
Tú gozas del respeto y cariño de tus hijos,
así los peregrinos te rezan en tu altar.
Virgen morenita, India te llamamos, porque India tú naciste por la gracia de Dios.
Así somos esclavos de tu bondad divina,
así somos esclavos de tu infinito amor.
Así somos esclavos de tu bondad divina,
así somos esclavos de tu infinito amor.
Así será. Virgen mía, mereces el respeto y la veneración. Por eso yo te canto, te elevo mi plegaria y pido que escuches mi ruego, por favor.
Por eso yo te canto, te elevo mi plegaria y pido que escuches mi ruego, por favor.
Heute spricht der Journalist, Historiker und Buchautor Paul Bade über den größten Marienwallfahrtsort der Welt. Es geht um Guadeloupe. Und so freue ich mich auf den zweiten Teil. Und Sie haben uns erzählt, was in Juan Diego an diesem 12. Dezember passiert ist. Und die Bekehrung war nicht erfolgreich gewesen von den Spaniern, als sie 1519 dieses Land erobert haben. Aber dann, ab dem 12. Dezember, ist eine komplette Konversion geschehen. Und das ist ja eigentlich unglaublich.
Gerne, liebe Frau Macht. Ich habe eben erzählt von diesem Bildwunder, wie das Bild entstanden ist, was bis heute kein Mensch erklären kann. Je mehr man es untersucht, desto mehr Rätsel tauchen dann auf. Das hat keine Farben. Aber jetzt vor einigen Jahrzehnten sind in den Augen, sind da Spiegelungen gefunden worden, die die ganze Szene festhalten. In den Augen der Mutter Gottes. Da kann man einen kleinen... In Juan Diego kann man entdecken, man kann den Bischof entdecken, man kann eine kleine Gruppe entdecken, und zwar in beiden. Man kann natürlich denken, das wäre wie ein Rohrschacht, der ist irgendwas, wo was reingeheimnist wird, aber so ist es nicht, weil in den beiden Augen sind die gleichen Bilder, aber nicht ganz identisch, sondern so verschoben um den Winkel, den zwei verschiedene Augen haben. Das ist absolut, als wäre es mit himmlischem Pinsel gemalt und so fein. Also wie gesagt, dieses Tuch ist voller Wunder und voller wie Wunder sind eben unerklärlich, die können wir nicht erklären mit allem wissenschaftlich nicht und können höchstens feststellen, sie sind nicht erklärlich. Aber das größere Wunder, würde ich sagen, auch das, ich glaube, im Herzen der Mutter Gottes ist das größere Wunder. Und das hat zwei Seiten. Und sie sagen eben, das wäre der größte Marienheiligtum, Marie-Pilger-Heiligtum der Welt in Mexiko, das muss man noch sagen. Aber jetzt, wo ich gerade von Jerusalem wiederkomme, muss ich sagen, das ist for the time being, wie der Amerikaner sagt. Also zurzeit ist es so, aber vielleicht ist es jetzt auch schon nicht mehr so, sondern dass Jerusalem ein ungeheurer Pilgerort ist. Und Jerusalem ist natürlich auch ein großer marianischer Ort. Also Jerusalem, das war da, wo die Marie unter dem Kreuz gestanden hat. Das war, wo sie bei der Auferstehung zugegen war, wo der auferstandene Sohn ihr erschienen ist, wo sie bei der Himmelfahrt mitten in den Himmel geschaut hat, als der Sohn in die letzte, dritte Dimension, letzte Dimension entschwand. Das war Pfingsten, war sie dabei, bei der Geburt der Kirche, wo sie gestorben ist. Also auch Jerusalem ist ein großer marianischer Ort. Und da habe ich gesehen, sind nun Pilgerströme haben eingesetzt, die unfassbar sind uns. Auf Dauer wird sicher Mexiko mit Jerusalem, Jerusalem wird der größte Pilgerort der Welt werden. Das ist das eine. Aber das andere ist, was man für Jerusalem gerade gut ist, da sieht man natürlich dieses ungeheuer zerrissene Land mit den zwei Seelen, mit den zwei Völkern, die in das Land kämpfen, in einem aussichtslosen Konflikt. Wenn man jetzt in Jerusalem die Mauer sieht, man fast traut seinen Augen nicht. Und man kann sich ja gar nicht vorstellen, wie das jemals gut werden wird und wie das Gewalt kann diesen Konflikt nicht für ewig beenden und für ewig versiegeln. Und so ähnlich muss man sich auch vorstellen, Mexiko. Mexiko, das waren zwei komplett verschiedene Kulturen, die spanische Kultur und die indianische Kultur, die Kultur der Azteken und der anderen Stämme und Völker, die da waren. Und jetzt war es eben so, dass nach dem Erscheinen des Bildes und nach der vollkommen nicht nutzlosen Evangelisierung, weil die hat ja doch bewirkt, die Evangelisierung, dass Juan Diego, dass er getauft war und seine Frau, diese Witwe. Das war der größte Erfolg der Missionierung, war die Bekehrung Juan Diegos. Aber das ganz große Wunder taucht dabei neben, die richtige Missionierung hat die Mutter Gottes übernommen. Nach diesem Bild. Und das war 1531, das war 12 Jahre nach der Reformation, nach dem Beginn der Reformation in Europa, wo 6 Millionen Katholiken von Rom abgefallen sind und sich Wittenberg und Martin Luther zugewandt haben. 12 Jahre später fing in Mexiko eine Bekehrung an der Mexikaner, die höchstens vergleichbar ist mit der konstantinischen Wende, also unter Kaiser Konstantin plötzlich sehr, sehr viele ehemals heidnische Römer, als sie christlich wurden. Also ein ganzes Volk, eine ganze Nation, ein ganzes Reich wurde christlich und so war es auch in Mexiko. Dass die Franziskaner denen taten die Arme weh vor lauter Taufen, das war unfassbar, wer da in die Kirche reinströmte, alle über dieses Bild. Die Mutter Gottes ist selbst zur größten Missionarin Mexikos geworden. Das ist das eine. Das andere, was fast noch gewaltiger ist, ist folgendes, dass sie nicht nur alle Christen wurden, sondern dass auch jeder Rassismus vollkommen überwunden wurde, dass die Feindschaft der Völker, der Mexikaner und der Spanier und der Indianer vollkommen überwunden wurde. Nicht nur überwunden wurde, dass man sich guten Tag sagt, sondern dass die ehemaligen Todfeinde im Grunde als Liebhaber übereinander herfielen und heirateten, neue Nationen geformt haben, eine Mestizen-Nation. Das ist Mexiko. Mexiko ist eine Nation, die es vorher nicht gab. Also aus den verschiedensten, wenn man sich das vorstellen, so komme ich nach Jerusalem zurück, wenn man sich das vorstellen will, würde heute, dann wäre es so, als würden die Israelis und die Palästinenser als Liebhaber übereinander herfallen und ein neues, das aufhört mit den Zwei-Staaten-Lösungen, sondern dass sie sagen, wir machen jetzt einen Staat, wir sind ein Volk und wir lieben uns, wir heiraten, und aber in einer Religion leben. Damals waren die waren katholisch, die waren christlich geworden. Um sich vorzustellen, wie unmöglich das ist natürlich vollkommen, jeder lacht darüber, jeder Politiker, der das hört, aber so war es damals. Damals sind so absolut unversöhnliche und unendlich verschiedene Nationen sind dann eine Nation geworden. Nach kurzer Zeit, eine Generation später, haben sich schon in Europa gewundert, wie blendend die Indianer Spanisch sprachen, sie hatten neue Musik. Das war das Mutterland der Kolonisierung Amerikas. Eine ganze Nation wurde christlich, wurde nicht nur christlich, sondern wurde formte eine neue Nation, eine vermischte Nation. Und das war das Land, das Modellland für ganz Südamerika, für ganz Lateinamerika, bis hinunter nach Argentinien, wo überall die Mutter Gottes, die Königin und die Kaiserin der neuen Welt ist. Vielleicht das größte Wunder, politische Wunder der Weltgeschichte, was wir jemals erlebt haben. Nur wir haben nur darauf hoffen können, dass dieses Wunder noch einmal auftaucht im Nahen Osten, im Heiligen Land, im Land der Mutter Gottes und ihres Sohnes, dass dieses Land auch noch einmal so zum Frieden findet und zu dieser Versöhnung findet.
Und das über dieses wunderbare Bild. Man sagt, dass dieses Bild nicht wirklich gemalen wurde. Können Sie etwas über die Farben, ja, über die Technik etc. erwähnen?
Das kann ich gern machen, mit wenigen Worten, weil wir wissen es nicht. Also einmal, es wurde, das heißt, nicht von Menschenhand gemacht. Das ist ähnlich wie aus dem Gleiche, sagen wir, vom Torino Grab, das Gleiche muss man sagen, von dem Bild in Manopello. Und auch hier, es ist einfach, es ist wie eine Schöpfung Gottes, wie eine Schöpfung Mariens. Es ist einfach, keiner weiß, wie dieses Bild zustande kam. Es hat keine Farben, es fluoresziert wie Schmetterlingsflügel. Es ist vollkommen unerklärlich, kein Mensch, also jeder Versuch auch zu machen, es gibt keine Technik, die man da feststellen kann. Dieses Bild hat auch keine Grundierung. Wissen Sie, jede Leinwand, bevor ein Maler anfängt zu malen, bekommt jede Leinwand eine Grundierung. Das ist also ein Grund, auf dem die Farben überhaupt haften. Da ist nichts da, keine Grundierung, gar nichts. Und alle, die Maler haben schon vor 600 Jahren, oder nicht vor 600 Jahren, vor 400 Jahren haben mich schon gesagt, wie geht das denn, dass man ohne Grundierung malen kann? Hier ist es geschehen. Kurz und gut, es ist absolut unerklärlich, wie dieses Bild zustande gekommen ist, technisch zustande gekommen ist. Wenn Sie irgendjemand hören, der sagt, ihr wisst, wie es geht, dann glauben Sie ihm nicht, das ist einfach nicht so. Und das ist das Bild, das ist ein Bildwunder, was man anschauen kann, was man küssen kann, naja, jetzt ist ein Glas, was man berühren kann und es verschwindet vor den Augen nicht.
Was sieht man auf diesem Bild für diese Zuhörerinnen und Zuhörer, wo noch nie dieses Bild gesehen haben?
Ja, und das kann ich, obwohl es sehr schwer ist. Im Grunde, ich habe viele, viele Fotos gesehen, nur man muss hingehen, weil es ist wie ein lebendiges Bild. Also wie, es gibt wunderschöne lebendige Ikonen, die ein bisschen davon haben, aber es ist eine junge Frau, die schwanger ist, die hat ganz leicht, sie ist schwanger. Das konnten die Indianer, konnten dieses Bild lesen wie ein Text. Das war wie eine Bildersprache. Die konnten sehen, dass sie vor der Sonne stand. Das heißt, dass sie den Sonnengott, den Alten, dass sie mächtiger war als er. Der Mantel hat Sterne. Und der Sternenhimmel vom über Mexiko vom 12. Dezember 1531. Aber nicht von unten, sondern von oben, also umgekehrt. Als hätten wir von Himmel her drauf geschaut. Das ist wie ein Barcode. Das sind diese, die auf allem Produkten, die man im Supermarkt kauft, die man Mikros kauft, dass sie nur über die Kasse schieben, hält dieser Mantel genau das Datum fest, wann dieses Bild erschienen ist. Wie gesagt, sie ist schwanger, sie kommt auf ihn zu und sie hat hier die Hände gefaltet und die Indianer konnten dieses Bild, das war wie ein Evangeliumstext für die Indianer, die es tanzen konnten, die darauf singen konnten, es war eine Direktsprache, die für die Indianer wichtiger wurde als die Evangelien. Das heißt, nicht wichtiger, diese Sprache, dieses Bilddokument der Mutter Gottes hat die Indianer zu den Evangelien hingeführt. Davon gibt es kein Beispiel, darum ist es auch so schwer, davon zu erzählen. Und das, im Grunde kann man es nur sich richtig davon ergreifen lassen, wenn man davor steht. Und sonst gibt es natürlich viele Bilder im Internet oder sonst, aber kein Bild, ich habe auch viele Fotos, natürlich hier in der Wohnung hängt ein Foto, ein Bild davon, was ein schöner Druck, aber kein Bild gibt wieder diesen Eindruck, den man hat, wenn man davor steht, weil das ergreift dann wie eine menschliche Person.
Gemäß dem heiligen Johannes Paul II. Gibt es viele Analogien zur polnischen Marienverehrung. Können Sie hier etwas dazu sagen?
Der heilige Johannes Paul hat ja, sein Wahrspruch war totus tuus, ganz dein. Er war also ganz, er meinte, es war nicht ganz dein, es war nicht in Jesuskirche, sondern ganz dein. Er meinte damit die Mutter Gottes, weil die Mutter Gottes, die einen direkt zu ihrem Sohn hinführt. Und von daher, wissen Sie, es sind ja, das ist ein authentisches Bild der Mutter Gottes. Und es gibt ja nur eine Mutter Gottes. Und dieses wie ein Fenster auf die Mutter Gottes, auf die, und von daher muss es sein, muss es, es ist wie eine Lehrmeisterin in der Schule, wie auch eine Lehrmeisterin zum Rosenkranz. Und der Papst war eben ein richtiger marianischer Papst, darum hat er, sie hat auch gesehen, dass das wohl das wertvollste Marienbild der Welt ist, obwohl sie auch in Mexiko dieses wunderbare Bild haben in Jasnagora, in die schwarze Mutter Gottes. Aber das im Grunde, alle Mutter Gottes Bilder widersprechen sich nicht, sie entsprechen sich zu einem großen Mosaik, was die Geschichte, die unglaubliche Geschichte der Gottesmutter erzählt.
Das ist hochspannend, Herr Bade, was Sie uns erzählt haben über dieses Marienheiligtum. Abschließend, wie hat sich durch diese Erfahrung in Guadeloupe und Ihrem Buch Maria von Guadeloupe Ihre Marienverehrung respektive Beziehung verändert?
Verändert, das hat sich, durch mein ganzes Leben, das hat sich vertieft. Und was ich sage, dass ich jetzt gerade aus dem Heiligen Land zurückkomme, dass ich jetzt, sie hat mich in ihre Schule genommen, sie hat mich aber nicht, das ist kein Joch, sondern ich kenne nichts Schöneres, als ihr, mich von ihr in die Hand nehmen zu lassen. Jetzt, wenn ich habe eben erwähnt, ein Buch, ein Mann namens Raphael, der mich hier hingeführt hat, das ist alles vertieft, aber was ich mit dem Heiligen Johannes Paul II., was immer natürlich ist, keiner führt so sicher zum Herrn und zu ihrem Sohn wie die Mutter Gottes. Und da bin ich bei, und es ist ein ungeheures Glück und Privileg, ihr dienen zu dürfen. Es gibt nichts Süßeres auf der Welt, es gibt nichts Schöneres. Und noch etwas, ich kann natürlich kaum abwarten, sie zu sehen. Ich will jetzt, bin nicht todessüchtig, aber was wir haben, und das darf das letzte Wort sein, was Christen haben, wenn Atheisten sagen, naja, ihr könnt ja sagen, was ihr wollt, ihr wisst ja doch nicht, was auf euch wartet. Und ich muss sagen, das stimmt. Wir wissen nicht, ob nach dem Tod, ob das Fegefeuer, wie heiß es ist, welche Flammen da sind, ob es Elektro- oder Gasheizung ist, und Flammen, ob das Paradies Gänseblümchen hat oder Sonnenblumen oder Rosen oder was, das wissen wir alles nicht, das können wir vermuten. Wir wissen nicht, was auf uns wartet, aber wir wissen, wer auf uns wartet. Das ist natürlich der Sohn Mariens, aber es ist auch sie. Und diese beiden, die haben ihre Gesichter nicht verändert. Sie haben keine Masken getragen. Auch in Mutter Gottes von Guadeloupe ist keine Maske, das ist ihr Gesicht und das ist sie. Genauso wie in Manopello oder wie in Turin, das ist ihr Sohn, das Gesicht. In Manopello noch stärker. Wir wissen nicht, was uns erwartet, aber wir wissen, wer uns erwartet. Und das ist der größte Trost, den man haben kann in dieser Welt.
Danke vielmals, Herr Bade, für diese stärkenden, abschließenden Worte. Herr Bade, Sie haben uns eine Welt voller Wunder eröffnet. Herzlichen Dank und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Gottessegen und auch für Ihre Projekte bei EWTN. Lieben Dank. So möchte ich mit einem weiteren mexikanischen Marienlied den Beitrag beenden und ich, Andrea Marti, verabschiede mich bei Ihnen allen.
Ich danke Ihnen herzlich. Und bitte Sie und alle Zuhörer von Herzen, nicht mich, auch mich, aber vor allem in die Arbeit, ins Gebet anzuschließen. Am liebsten mit dem Rosenkranz, dem liebsten Gebet der Mutter Gottes. Auch die Arbeit über den Rosenkranz, auch die Arbeit von EWTN, das wäre mir ein großes Anliegen.
Danke Ihnen, Herr Bade.
Maria. Ecco le rose sgocciate.